Und herzlich willkommen beim Natch Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungspersönlichkeit zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Schön. Heute kann ich in meinem Business-Podcast ganz oft heißer Scheiß sagen, ohne mich fragen zu müssen, darf man das? Ist das auch seriös? Denn heute spreche ich mit Malte Schremmer über ganz heißen, sozial engagierten Scheiß. Denn Malte ist Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Goldeimer. Goldeimer gehört zur Viva Con Aqua Familie und hat sich auf die Fahne geschrieben, aus Exkrementen Gold zu machen. Ohne Wasser und ohne Kanalisation. Was aus einem Durchfall in Burkina Faso, einer Bachelorarbeit und einem Preisgeld geworden ist, darüber und was der Führungsalltag in einem gemeinnützigen Unternehmen so mit sich bringt, darüber spreche ich heute mit Malte. Ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, mit mir ein wenig darüber zu plaudern. Malte, herzlich willkommen im Natch Leadership Podcast.
Hallo Anja, grüß dich.
Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich habe ja schon ein bisschen was über dich jetzt so erzählt. Wie bist du auf die Idee für Goldeimer gekommen und was macht ihr überhaupt genau?
Na, es ist jetzt nichts, was irgendwie am Reißbrett entstanden ist, sondern tatsächlich war der Ursprung ein Durchfall, den ich 2012 auf einer Projektreise mit Viva Con Aqua und der Welthungerhilfe zusammen in Burkina Faso hatte. Und der hat mich zum Nachdenken gebracht. Also das war eigentlich der Auslöser, der mich dazu bewegt hat, überhaupt erstmal sich mit Sanitärversorgung, mit Toiletten auseinanderzusetzen und überhaupt die Zusammenhänge damit zu verstehen, zu versuchen. Mhm. Und daraus ist Goldeimer entstanden. Also ich habe im Anschluss meine Bachelorarbeit geschrieben und da ging es um Sanitärversorgung auf Großveranstaltungen in Deutschland und ja, in dem Zusammenhang haben wir angefangen, das ganze Ding loszufahren, aber ganz ohne Plan. Wir wussten am Anfang gar nicht, dass da überhaupt eine Firma draus entsteht.
Okay, also Burkina Faso, Viva Con Aqua und eine Bachelorarbeit über Festivalversorgung oder Toilettenversorgung bei Festivals. Wie ist daraus die Goldeimer-Idee entstanden? Und erzähl mal, was Goldeimer genau macht. Also was ist denn so eure Idee? Weil ihr seid ja ohne, wenn ich das richtig verstanden habe, ohne Wasser unterwegs und ohne Kanalisation.
Genau, also der grundsätzliche Aufhänger ist einfach eine sehr beeindruckende Zahl, dass wir momentan von 4,5 Milliarden Menschen sprechen, die auf der Welt keinen Zugang zu einer gesicherten Sanitärversorgung haben. Und das ist ja für uns hier in Deutschland relativ unvorstellbar. Also jeder wächst mit einer Toilette auf, wird mit einer Toilette sozialisiert. Mhm. Und da ist natürlich auch ganz klar, man spült. Nach jeder Nutzung wird gespült und dann weiß eigentlich niemand so genau, was mit der Scheiße im Anschluss passiert. Mhm. Und wir haben uns dann halt mal Gedanken gemacht, ist das eigentlich ein nachhaltiges Sanitärsystem? Also oder ist das eigentlich ein riesengroßer Quatsch? Und so ist eben Goldeimer entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich eine uralte Idee wieder aufgreifen und an einem Ort bekannt machen, wo es relativ einfach ist, nämlich auf Festivals, und haben so die Komposttoilette quasi zu einem Revival gebracht. Das ist eine Toilette, die funktioniert ohne Wasser. Das heißt, wir spülen nicht mit Wasser, sondern nach jeder Nutzung wird ein Becher Hobelspäne abgestreut. Dadurch stinkt die Toilette nicht. Wir brauchen auch keine Chemie. Mhm. Und der geheime Trick oder das Schöne daran ist eigentlich, das, was wir sammeln, wird im Anschluss nicht entsorgt, sondern man kann es kompostieren zu einer fruchtbaren Erde und einen natürlichen Kreislauf wieder schließen.
Mhm. Okay. Wie stelle ich mir das vor? Also ihr sammelt das dann? Ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen, also ich war auch auf euren Komposttoiletten schon und es stimmt, ich kann es tatsächlich bestätigen. Ich glaube das letzte Mal auf Fehmarn, auf dem Bulli-Festival, glaube ich.
Auf Fehmarn, ja geil.
Und ich kann das bestätigen, es stinkt tatsächlich nicht. Wir standen auch gar nicht so weit weg von euren Toiletten und hatten zuerst gedacht so, oh, das wird kein schönes Festival. Aber es stimmt, es stinkt nicht. Und wo lasst ihr das dann? Was macht ihr damit? Wo bringt ihr das hin? Also, weil es ist ja, wenn du sagst, kompostier, also das ist dann, wird zu Erde, aber ihr müsst ja auch die ganze Logistik dahinter haben. Irgendwo muss es ja zu Erde werden, da braucht ihr ja auch Platz für. Wie macht ihr das?
Genau, das ist ein riesen Logistiksystem, also eine komplette Sanitärkette, die wir eigentlich von null erstmal aufbauen mussten hier. Mhm. Und wir sammeln das auf den Festivals und anschließend wird es momentan zu verschiedenen Orten gebracht. Im Regelfall zu Klärschlamm-Kompostierungsanlagen, dort, wo auch getrocknete Klärschlämme aus der Kläranlage kompostiert werden. Mhm. Aber jetzt seit diesem Jahr auch viel auf Forschungstestgeländen. Wir haben hier in Rendsburg zum Beispiel einen Partner, wo wir alles auch einfach mal analysieren, was sind da an Rückständen drin, wie bauen die sich ab, wie ist die Temperaturentwicklung. Mhm. Das sind so die Orte, wo wir das in Deutschland momentan hinbringen. Es ist aber sehr schwierig, weil die Rechtslage da eher von einer Grauzone spricht, von dem, was wir machen, weil es in Deutschland in den letzten 100 Jahren eigentlich niemanden gegeben hat, der das ganze Thema so angeht wie wir. Deswegen müssen wir da noch sehr viel Arbeit leisten. Mhm. Haben jetzt auch einen Verband gegründet letzte Woche, noch mit vielen anderen Partnern zusammen, die sich dem Thema nachhaltige Sanitärversorgung widmen. Aber da kann das tatsächlich einfach zu einem, also ganz grob gesagt, es wird zu einem Komposthaufen aufgestapelt. Dann lässt man es bis zu 12 Monaten liegen. Es entsteht eine wahnsinnig hohe Temperatur innerhalb dieses Komposthaufens durch mikrobielle Aktivität. Mhm. Und mit der Zeit wird aus Scheiße wieder Erde.
Mhm. Okay. Und wenn du sagst, ihr seid gerade dabei zu gucken, was da so für Rückstände drin sind und gibt ja auch immer so die schönen Diskussionen, was Antibiotika im Trinkwasser dann anstellt und das, also dass das ja durch die Toilette wieder in den Kreislauf zurückgeht. Wie ist es bei euch? Was habt ihr bis jetzt da rausgefunden?
Es baut sich sehr gut ab. Das ist das, was wir rausgefunden haben. Wir haben vor 3 Jahren schon mal einen längeren Test gemacht. Mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und dem Evangelischen Kirchentag in Stuttgart damals. Und die meisten Keime, also wirklich die auch tatsächlich krankheitserregend sind, die waren innerhalb von 6 Monaten komplett abgebaut und abgetötet. Und da kommt eine Erde raus, die wirklich richtig fruchtbar ist, die reich an Nährstoffen ist und die man wunderbar zum Anbau von zum Beispiel Zierpflanzen wieder verwenden kann.
Mhm. Spannend, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Wie seid ihr, also wie ihr dazu gekommen seid, okay, wie du jetzt dazu gekommen bist, wissen wir aufgrund eines Durchfalls. Wie setzt man das Ganze dann um? Weil ihr seid dann ja irgendwie losgegangen und habt 2 Prototypen mal gebaut und habt damit ein Festival bestückt. Wie komme ich vom Prototypen zu dem, was ihr heute macht? Also, und das ging ja relativ schnell. Das ist ja eine Entwicklung, die ja wahnsinnig schnell vonstatten ging, oder?
Ja, wir sind jetzt mittlerweile seit 5 Jahren dabei. Also rückblickend, doch ist schon einiges passiert. Mhm. Also wir haben tatsächlich damals einfach angefangen. Ein paar Freunde und ich, mit denen ich zusammen studiert habe, saßen abends, wie das halt so ist, mit ein paar Bier am Küchentisch. Und es gab hier damals in Kiel den sogenannten UWIDU-Wettbewerb. Das ist ein Ideenwettbewerb, der kleine Projekte mit einer kleinen Startsumme fördert. Und da haben wir uns beworben. Das waren damals, ich glaube, 3.000-4.000 Euro. Und mit dem Geld konnten wir eben diese 2 ersten Prototypen, also 2 Holztoiletten bauen und finanzieren, haben uns dann noch auf eigene Kosten einen alten LT-Bus gekauft und sind erstmal los. Und ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war, aber wir hatten auf einmal ein paar Einladungen auch von Festivals, die gefragt haben, hey, das klingt irgendwie interessant, habt ihr nicht Lust, bei uns vorbeizukommen? Und so ist eigentlich die erste Goldeimer-Festival-Toilettentour 2013 entstanden. Mhm. Und eigentlich wollten wir es damals auch erstmal dabei belassen und sagen, ey, wir haben Bock auf ein cooles Klo, auf ein Festival, wir sind selber gerne auf Festivals unterwegs, wir basteln das mal, wir testen das mal, wir gucken mal, wie das angenommen wird, das ganze Konzept. Und dann ist Viva Con Agua ins Spiel gekommen. Also ich habe schon eine längere Vergangenheit mit Viva Con Agua, halt viel Fundraising gemacht, viele Projekte realisiert und damals kam dann eben die Idee auf, hey, lass es doch irgendwie zusammen machen. Wir sind viel auf Festivals unterwegs, wir sammeln dort Pfandbecher, wir realisieren nicht nur Wasserprojekte, sondern auch Sanitärprojekte. Mhm. Und das wäre einfach eine total schöne Erweiterung von unserem ganzen Konzept. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, ey, ja, eigentlich wäre das cool. Und Viva Con Agua hat gesagt, wir bringen das Netzwerk mit ein, also die ganzen Verbindung vor allem zu Veranstaltern, die schon bestehen, zu dem ehrenamtlichen Netzwerk, was wir jetzt stark mit einbinden auch, und eben auch zu Geldgebern. Und unser Job wäre in dem Sinne gewesen, wir bringen das Know-how, wir bringen die Zeit und die Energie mit. Und wenn wir das zusammenschmeißen, dann kommt da was Tolles bei raus.
Ja, also es klingt ja im ersten Moment ganz, ganz logisch und ganz toll. Aber in der Regel ist es ja schon auch mit Höhen und Tiefen verbunden. Was waren denn so eure Hits und Shits in der Entwicklungszeit, also bis heute sozusagen? Was ist richtig gut gelaufen? Viele. Und ja, das glaube ich.
So viel Scheiße gelaufen.
erzähl mal ein, zwei Beispiele.
Ach so, also zum Beispiel die Konstruktion. Wir haben irgendwann gemerkt, so mit, also es sind knapp 20 Festivals im Jahr, jedes Wochenende an einem anderen Ort. Das heißt, wir fahren am ersten Wochenende, bauen Toiletten auf, bauen Toiletten wieder ab, haben dann einen Tag Zeit, um zum nächsten zu fahren und bauen wieder auf und bauen wieder ab. Das heißt, eine ganz große Herausforderung bei dem ganzen Thema ist eben ein System zu haben, was auch wirklich praktisch ist. Was man schnell zusammenbauen kann, mit möglichst wenig Leuten, was eine schlanke Logistik ergibt. Und wir haben am Anfang Toiletten gebaut, das waren Kolosse. Also die waren wahnsinnig schwer hochzuheben, unglaublich viele Schraubverbindungen. Und wir waren dann teilweise 3 Tage mit dem Aufbau beschäftigt und 3 Tage wieder mit dem Abbau und haben uns da tierisch aufgerieben. Und das waren dann halt schon mal so Momente, wenn man 3 Tage nach dem Festival in so einem Müllberg noch unterwegs ist, der da meistens hinterlassen wird, da bringt es dann auch keinen Spaß mehr. Also solche Geschichten am Anfang. Gut, was ist das Geschäftsmodell von Komposttoiletten? Wir sind 3 Monate im Jahr unterwegs. Das ist dann ein ganz klar ein saisonaler Betrieb. Im Endeffekt ist es auch eher einem Dienstleistungssektor einzuordnen und jetzt nicht einer Produktwelt. Das heißt, es gibt relativ geringe Margen und wir wollten natürlich ein ganzjähriges Projekt draus machen, das vernünftige Gehälter bezahlt. Und da gab es dann natürlich auch am Anfang klar die Momente, wo unsere Finanzplanung nicht so funktioniert hat, wie wir uns das am Anfang vielleicht ausgedacht haben, wo ein paar Einnahmen ausgeblieben sind. Und wo wir dann am Monatsende vielleicht noch den Sprit bis zur nächsten Veranstaltung zahlen konnten. Und das waren schon krasse Abfuck-Momente einfach, die man hat. Wir haben immer wieder viel zu hadern mit Behörden zum Beispiel, also was diese ganze Genehmigung von unserem System angeht. Müssen da viel noch forschen und viel Zeit reinstecken, was bei jetzt momentan 4 Angestellten, damals noch 2, verdammt aufwendig ist, wenn eine Stelle eigentlich nur dafür da ist, um rechtliche Geschichten zu regeln und nicht um wirklich Innovationen zu betreiben und nach vorne zu gehen. Naja, und das ganze Prinzip muss halt auch erstmal angenommen werden, ne? Also am Anfang wurden wir halt auch belächelt und hat gesagt, okay, das sind irgendwelche Hippie-Toiletten, die da jetzt aufgestellt werden. Das nehmen wir nicht ernst. Was soll das? Und da überhaupt dieses Standing sich auf Veranstaltungen und auch bei den Besuchern erstmal zu erarbeiten, dass das Konzept angenommen wird und verstanden wird, das hat auch schon gut jetzt 3-4 Jahre gedauert.
Ja, das glaube ich. Aber ich stelle das auch fest, bin auch öfter mal so auf Festivals auch unterwegs und ich stelle fest, dass es auch mehr wird, ne? Also dass ihr immer größer werdet und dass ihr auch immer mehr Toiletten habt pro Festival. Kann das sein?
Naja, also wir haben jetzt mit 2 Toiletten angefangen. Mittlerweile haben wir 75. Aber es gibt natürlich auch noch andere Firmen und Projekte, die auch Komposttoiletten betreiben. Da gibt es Eco-Toiletten in Berlin, es gibt Novato in Frankfurt, Ökolocus in Leipzig, Öklo in Freiburg. Dann gibt es das Fusion Festival, die auch mehr und mehr auf Komposttoiletten umstellen. Und da ist natürlich wahnsinnig viel in Bewegung, weil einfach die Besucher auch Lust haben auf eine coolere Toilette als die konventionellen, die jetzt momentan da sind.
Ja, klar.
Das sind nicht nur wir.
Ja, okay. Wie habt ihr immer durchgehalten? Also wenn, ne, was du so erzählst, so die Sachen, die alle nicht funktioniert haben, wie hält man sowas durch und bleibt dabei und sagt nicht so, ey, komm, scheiß drauf, ich hab keinen Bock mehr?
Ich glaube, wir haben ein wahnsinnig cooles Team. Also es sind alles Leute, die sich inhaltlich sehr viel mit dem Thema Toilette auseinandergesetzt haben. Also jeder von uns hat irgendwie eine Diplom, eine Master- oder eine Bachelorarbeit über Sanitärversorgung geschrieben. Das heißt, da ist grundsätzlich schon mal eine große Begeisterung einfach für das Thema da. Und ich weiß nicht, über die Jahre lernt man sich halt auch kennen, ne? Also wir streiten viel, aber wir vertragen uns auch wieder und wir diskutieren viel, aber mittlerweile auch auf einem sehr angenehmen Niveau. Und also wir haben einen sehr guten Team-Spirit. So, wir arbeiten gerne miteinander zusammen, wir freuen uns, wenn wir uns sehen. Das ist eher so, öfter kann man das schon fast sagen, so ein Projekt unter Freunden. Und hat jetzt nicht diesen Firmen- oder Unternehmenscharakter, sondern so, wir gehen auch untereinander abends gerne nochmal ein Bier trinken oder machen Privatdinge zusammen. Und das hat in den letzten Jahren schon viel geholfen, da auch durch so ein paar Phasen durchzugehen, die nicht so angenehm waren.
Also auf jeden Fall die Begeisterung für ein gemeinsames Ziel, ne? Das ist ja auf jeden Fall mal die Prämisse, oder?
Genau, also das ist ein großer Punkt. Und ein anderer großer Punkt, wo ich glaube, dass das sehr ausschlaggebend ist, wir sind ja eine gemeinnützige GmbH. Das heißt, also ich kenne das von anderen Projekten, da kriegen dann die Gründer jeweils ihre 50% oder dritteln sich das auf. Oder es gibt noch externe Investoren, und bei uns gibt es das halt alles nicht. Da haben wir Viva Con Agua, das ist alles in gemeinnütziger Hand. Mhm. Und deswegen gibt es da auch, glaube ich, über solche, ich sag mal, Besitzansprüche oder so, gibt es gar keine Streitigkeiten und gar keine Diskussion, weil einfach von Anfang an klar ist, so, wir machen das für einen gemeinnützigen Zweck, mhm, um ein Thema voranzubringen, um den Zweck zu erfüllen und nicht, um uns da in irgendeiner Form persönlich dran zu bereichern. Und ich glaube, da wurde von Anfang an einfach ganz viel Konfliktpotenzial auch ausgegrenzt.
Naja, klar, also es ist natürlich auch, wenn ihr ein gemeinsames Ziel verfolgt, das auch Sinn macht für was gemeinnützig ist, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen einfacher. Das glaube ich auch. Wie seid ihr denn inzwischen so organisiert untereinander? Weil, ne, so du sagtest ja, okay, wir haben jetzt mittlerweile 4 Angestellte. Wie viele seid ihr überhaupt und wie organisiert ihr euch?
Also wir sind mittlerweile, würde ich sagen, zu 5 oder zu 6. Mhm. Also wir haben 4 volle Stellen und dann nochmal so 1 bis 2 halbe. Sind komplett dezentral aufgestellt. Also wir wohnen in Hannover, Hamburg, Kiel, Bremen, total verteilt, eine Zeit lang auch sogar noch Freiburg. Okay. Und kommunizieren relativ viel auch einfach über Kanäle wie Mail, Skype, WhatsApp, Telegram, Telefon und sehen uns gar nicht so häufig. Also wir haben jetzt tatsächlich ab Dezember das erste Mal nach 6 Jahren ein eigenes Büro.
Okay.
Hat es vorher noch nicht gegeben. Und jeder arbeitet eigentlich so selbst organisiert. Also da legen wir großen Wert drauf, dass es keine großen Hierarchien gibt. Es gibt bei uns zwar formal eine Geschäftsführung, das machen Enno, also mein Kollege und ich, aber das hat nicht viel zu bedeuten. Also jeder strukturiert und organisiert sich selbst. Was für uns eine große Inspiration gewesen ist, ist das Buch von Frederic Laloux, Reinventing Organizations, war eine Rieseninspiration, weil wir da auch einfach viel ausprobieren wollen. Also wir haben jetzt keine festen Arbeitszeiten und jeder guckt da einfach so, wie er es eigentlich am besten hinkriegt, wie er ein gutes Tempo hat und macht eben auch die Projekte, an denen er Spaß hat. Das ist bei uns ganz wichtig. Also wir haben bei uns eine Liste, eine kleine Zeiterfassung, und da gibt es auch die Kategorie nerviger Scheiß, und die sollte immer möglichst unter 10% von der Gesamtarbeitszeit, die man so macht, sein. Einfach um auch Spaß bei der Arbeit zu haben und da jetzt nicht sich mit Sachen rumzuschlagen, die man eigentlich nicht machen will. Und nach der Grundlage fangen wir eigentlich auch neue Sachen an, also neue Themen, jetzt zum Beispiel unsere Werkhausprodukte oder das Klopapier oder das Klo2Go, haben wir Lust, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen oder nicht? Also es gibt jetzt kein 3- oder kein 5-Jahres-Plan, wo ein ganz großes Ziel am Ende steht, sondern wir arbeiten da eigentlich eher iterativ von Woche zu Woche.
Okay, wenn ich mir das so anhöre, kann ich mir gut vorstellen, was so einige Podcast-Hörer sagen werden, so nach dem Motto so, ja, ne, die Jungs, die können sich ja auch in diesem kleinen Laden da kann auch jeder machen, was er will. Aber ganz so einfach, glaube ich, ist das nicht. Weil in irgendeiner Form müsst ihr euch ja abstimmen und jeder muss mal nervigen Scheiß machen. Weil, ne, so, wer macht denn Buchhaltung und wer kümmert sich um die Leute oder ne, wer kümmert sich um den ganzen Behördenkram, wo keiner Lust zu hat? Wie teilt ihr das auf?
Klar, das hat, also alles, was irgendwie mit viel Freiheit zu tun hat, hat auch immer mit sehr viel Verantwortung zu tun. Also wir arbeiten sehr diszipliniert. Wir versuchen wirklich, alle Arbeitspakete, die bei uns anfangen und alle Projekte sehr, sehr transparent auch darzustellen. Da arbeiten wir mit einem Trello-Board, was wir uns selber zusammengeschustert haben, wo auch wirklich jederzeit jeder einsehen kann, was der andere gerade macht. Mhm. Und also es fließt schon sehr viel Zeit auch in Kommunikation und genau solche Strukturen aufzubauen. Und dann ergeben sich die Verantwortlichkeiten manchmal. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, der unbedingt richtig Bock auf Buchhaltung hat, aber vielleicht jemand anders. Und da gucken wir halt, wie es gerade am besten reinpasst. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber es ist, glaube ich, der viel angenehmere Weg.
Auf jeden Fall.
Mit flachen Hierarchien zu arbeiten und mit Selbstverantwortung, mit einer selbst eingeteilten Zeit. Auch gerade aus dem Aspekt, dass wir halt in einem gemeinnützigen Betrieb arbeiten, wo halt, ich sag mal, Gehalt oder finanzielle Anreize nicht wirklich hoch sind, muss der Rest halt umso mehr stimmen. Mhm. Und das ist eine Kultur, die man halt mit 5, 6 Leuten noch super angenehm aufbauen kann, wo man viel experimentieren kann, wo man auch nach 3 Monaten alles wieder über den Haufen schmeißen kann. Das ist mit 100 Leuten oder 50 Leuten sicherlich schwieriger, aber umso besser, da jetzt eigentlich schon die Grundlagen für zu legen, ist auch, was ein Gehaltsmodell beispielsweise angeht.
Ja, ja. Ja, schon ganz cool, wenn man sich das so anhört, wie so ein Start-up-Unternehmen anfängt und wie das so langsam aufgebaut wird und wie man gemeinnützig arbeitet. Mehr dazu gibt's gleich in der nächsten Folge. Einfach weiterhören. Ich bin raus. Bis gleich. Tschüss.